Du hast einfach echt jeden Tag die Wahl, will ich machtvoll mit meinem Hund umgehen oder eben in wahrhaftiger Gemeinsamkeit? Und mache ich das, was ich mache, nur damit es außenwirksam ist? Oder mache ich das einfach für uns? Weil bitte, das wahre Leben findet eben im wahren Leben statt, sollte es, und nicht auf Social Media oder sonst irgendwo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Jamie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche spreche ich über das Thema in Diskussion gehen. Auf Social Media findet man aktuell sehr viele Beiträge darüber, warum es wichtig ist, dass man mit seinem Hund in Diskussion geht, dass man Diskussionen eben auch führt und denen nicht ausweicht und sogar, dass man absichtlich Diskussionen herbeiführt. Ich spreche einfach auch gleich mal über die Definition vom Wort Diskussion und ja, wie da der Unterschied zu ist, wie es eben auf Social Media dargestellt wird oder in der Hundewelt dargestellt wird, wie da eine Diskussion gesehen wird, und werde auch aufzeigen, wie ich das handhabe, warum ich das wie handhabe. Und ja, ich würde einfach sagen, ich starte mal direkt durch mit dem Thema. Und ich lege los mit der Definition. Was findet man denn im Internet? Eine Diskussion ist ein Dialog zwischen zwei oder mehreren Personen, der mündlich oder schriftlich geführt wird. Bei unseren Hunden gehe ich jetzt mal von mündlich aus. Wobei jede Seite ihre Argumente vorträgt. Als solche ist sie Teil zwischenmenschlicher Kommunikation. Sie unterscheidet sich vom lockeren, thematisch nicht festgelegten Alltagsgespräch. Also, in der Definition schon mal ganz klar, ja, es ist Teil zwischenmenschlicher Kommunikation, aber wo ist hier der riesige Unterschied? Jede Seite ihre Argumente vorträgt. Da glaube ich jetzt ja mal nicht so dran, dass das in der Hundewelt, wie es aktuell gezeigt wird, überhaupt stattfindet. Was man auf Social Media nämlich sieht, ist, ein Hund, der in seinen Bedürfnissen und in seiner Argumentation überhaupt nicht gesehen wird, weil seine Diskussionspunkte als unpassend wahrgenommen werden. Das heißt, die Bedürfnisse werden nicht gesehen, er soll funktionieren. Das heißt, das ist auch tatsächlich genau das, was ich beobachte auf Social Media, dass es ein frappierendes Problem darstellt, wenn gar nicht ja eigentlich klar ist, was ist denn eigentlich wirklich eine Diskussion, in Diskussion gehen. Eine Diskussion bedeutet ja nicht, am Ende sagst du, oh, du hast recht. Ja, stimmt. Nur du hast recht. Jetzt, wo du sagst, jetzt fällt es mir auf. Das ist keine Diskussion. Ja. Wenn es so ist, dass am Ende stehen soll, der Hund funktioniert oder in einer Kommentarspalte ist, wir diskutieren das hier aus oder du kannst ja nicht mal diskutieren. Das wird immer dann hervorgebracht, wenn man eben am Ende nicht sagt, oh, du hast recht, danke, dass du mich darauf hingewiesen. Natürlich hast du recht. Das ist aber nicht Ziel einer Diskussion. Eine Diskussion bedeutet nicht, der anfängt mit der Diskussion, hat recht und die anderen schweigen und ducken und sagen, oh, du großer Gebieterin, natürlich. Wie konnte ich das anders sehen? Das hat nichts mit einer Diskussion zu tun. Und so wird es aber dargestellt und auch immer wieder gezeigt. Wie gesagt, da ist jetzt völlig wurscht, ob ich da in der Diskussion Hund-Mensch bleibe oder in der Kommentarspalte auf Social Media. Der Hund soll am Ende funktionieren. Der Mensch bringt den Hund in eine Situation, bis er aufgibt, tut, was der Mensch möchte. Und das wird dann als erfolgreiche Diskussion deklariert. Das hat nichts mit einer Diskussion zu tun. Unter dem Deckmantel soziales Leben ist ja nur fair, wenn man eben auch in eine Diskussion geht. Es ist ja ganz normal in einem sozialen Miteinander. Das stimmt, wenn es wirklich eine Diskussion wäre. Es soll bindungsstärkend sein. Die Basis wird geklärt und man hilft dem Hund eben damit, dass er auch im Leben besser klarkommt, weil im Leben läuft ja nicht immer alles so, wie man das möchte, und das müssen Hunde ja akzeptieren. Nochmal, all diese Argumente laufen wirklich in einer völlig falschen Spalte, weil da ist jemandem nicht bewusst, was Diskussion eigentlich bedeutet. Das ist so ein ganz typisches machtproblematisches Ding, wenn es überhaupt nicht darum geht, dass die Gegenseite gehört wird. Wenn man eben von vornherein, und ich finde immer daran kann man schon festmachen, handelt es sich hier wirklich um eine Diskussion? Ich gehe da rein, weil am Ende möchte ich Recht bekommen. Und da ist jetzt völlig wurscht, ob du da Hund oder Mensch siehst. In dem Moment, wo du für dich den Schritt zurückgehst und sagst, okay, ich höre jetzt erstmal hier in mich rein, geht es mir hier wirklich einfach nur darum, Recht zu haben, dann geh bitte. Weil dann hat das nichts mit einer sozialen, fairen, guten Diskussion zu tun. Ja. Und auch beim Hund bleibe ich der Meinung, lass es bitte. Weil wenn es darum geht, dass du am Ende Recht hast und der Hund funktioniert, dann ist es einfach nur Machtausübung. Und das hat nichts mit irgendetwas Sozialem oder Bindungsstärkendem zu tun. Aber das ist, glaube ich, immer wieder, egal über welches Thema ich spreche, ein riesiges Problem in der Hundeszene, dass der Bindungsbegriff so falsch, völlig falsch interpretiert wird. Ja, ich habe darüber auch in meinem Leinenführigkeits-Webinar gesprochen. Ich hatte ja vor ein paar Wochen dieses 0-Euro-Webinar. Da kannst du auch immer noch die Aufzeichnung anschauen, wenn du möchtest. Den Link findest du noch überall. Ich kann ihn auch super gerne in die Shownotes packen, jetzt, wenn ich eh schon drüber spreche. Da habe ich auch nochmal die verschiedenen Bindungsformen angesprochen und erklärt. Und wenn es eben darum geht, dass mit guter Bindung gemeint ist, der Hund traut sich nicht mehr in die Umwelt zu gehen, dann hat das was mit Machtausübung zu tun und damit, dass der Hund eben am Ende gedeckelt ist und sich nichts mehr traut. Das ist nicht eine gute Bindung und er fühlt sich auch definitiv nicht wohl. Das heißt, diese unter dem Deckmantel Diskussion, ja, abgehaltenen Trainingssettings mit dem Hund sind nicht bindungsstärkend im wahrhaftigen Bindungsbegriff, sondern sie bedeuten, sie führen wieder mehr dazu, dass der Topfdeckel auf den Hund drauf gepresst wird, dass der Hund mehr in dieses Viereck gepresst wird, was ich möchte, und er sich am Ende weniger traut, er selbst zu sein, und er wird sich am Ende weniger trauen, seine Bedürfnisse kundzutun, er wird sich am Ende weniger trauen, zu zeigen, was er eigentlich gerade möchte, sein Warum, und generell auch weniger in Kommunikation mit dem Menschen gehen. Weil Luft gucken, atmen, Nase bohren, das ist das, was der gute Hund heutzutage zu tun hat. Bloß keine eigenen Ideen, Nase bohren, Luft gucken, atmen ist gerade noch erlaubt. Der Rest bitte auf keinen Fall. Und das ist nicht bindungsstärkend, auch keine gute Bindung, auch keine gute Basis, die man da klärt, weil damit, das sind immer so Begrifflichkeiten, die bedeuten wirklich einfach nur, da wird jetzt der Topfdeckel drauf gepresst und wir nutzen hier wieder irgendeine erfundene Situation, um dem Hund noch mehr zu zeigen, wo er steht, nämlich 10 Meter unter der Scheuerleiste. Er hat gar nichts zu melden und lebt in einem absolut machtvollen Machtverhältnis, wo natürlich klar ist, wer ganz oben supermächtig ist und, ja, wie gesagt, wer da noch ein paar Meter unter der Scheuerleiste kriecht. Es geht vornehmlich um so Situationen, der will nicht ruhig sein. Da habe ich immer direkt so Beispiele wie im menschlichen Bereich, jetzt hör halt mal auf zu zittern, nur weil du hier frierst. Sitz halt mal still jetzt, verdammt, ja. Weil ich sehe da immer durch die Bank weg Hunde, die gerade höchst verunsichert sind, sogar Angst zeigen und überhaupt nicht still sein können, weil sie eben gerade in einer Situation sind, in der sie sich richtig schlecht fühlen und zudem jemanden an der Seite haben, der das nicht sieht, dem es scheißegal ist, weil du hast halt zu funktionieren. Der will da nicht lang gehen, ist auch oft so ein Thema. Der will nicht ins Auto einsteigen, der will nicht, der bockt, was auch immer. Ja, es sind immer Situationen, wo es darum geht, der Mensch will, der Hund macht nicht. Oder eben umgekehrt, der Hund will da unbedingt hin und zieht, aber der Mensch will da nicht lang, achtet nicht aufs Tempo von mir, achtet nicht auf meine Vorgaben. Ja, es geht immer um dieses, der will nicht das tun, was ich will. Und ja, was man einfach unter dem Strich sieht, ist ein Hund im Konflikt, weil er eben weiß, er ist angeleint, er hat hier nichts zu melden, er kann nicht einfach, er hat eine völlig beschränkte Selbstwirksamkeit, er wird nicht verstanden, er traut sich auch zum Teil schon nicht mehr mitzuteilen. Also ich habe heute absichtlich für die Folge auch wieder einige Reels geguckt und ja, man sieht wirklich teilweise schon Hunde, die unterm Kotabsatz sofort abbrechen. Eine natürliche Funktion abbrechen, nur weil der Mensch sich umdreht und dann wird sich darüber lustig gemacht. Die hat hier überhaupt keine Angst, natürlich nicht, obwohl man es körpersprachlich total sieht, dass der Hund Angst hat. Und da darf man sich ja hinterfragen, wenn der Hund schon Angst davor hat und sogar seinen Kotabsatz unterbricht, nur weil der Mensch sich zu ihm dreht. Ja, was hat er denn gelernt? Der hat ja konditioniert, abgespeichert, wenn mein Mensch sich zu mir dreht, schnell mich so anguckt, dann. Das heißt, der Hund, der schauspielert ja nicht, sondern der reagiert auf das, was er abgespeichert hat. Und ja, ich würde sagen, ich gehe da jetzt einfach mal in eine Situation rein, um nochmal zu verdeutlichen, ja, wie gehe ich ran, wie wird aktuell auf Social Media da rangegangen? Und wir haben ja super deutlichen, richtig extremen Rückschritt, was Umgang mit Hunden anbelangt. Das ist immer wieder zu sehen. Also ich bin ja auch extrem in der Eltern-Kinder-Szene und da wird es auch richtig gut erklärt, warum, wieso, weshalb. Und das Ausschlag ist natürlich die Pandemie, der Stress der Menschen, der Druck, Weltschmerz mit all dem, was da um uns herum passiert, führt immer dazu, dass man gerade so um einen rum im direkten privaten Umfeld ein enormes Sicherheitsbedürfnis hat. Und da ist natürlich so ein Machtgefälle, in dem der Hund lebt, ein gefundener Schauplatz dafür. Genauso wie es eben mit den Eltern-Kind-Beziehungen ist, dass immer in solchen Phasen sehr, sehr deutlich die Rückschritte in der Erziehung zu sehen sind. Ich kann das nur bestätigen, dass sich das eben auch im Hundetraining sehr, sehr deutlich widerspiegelt aktuell. Dass es überhaupt nicht mehr um das Warum geht und um wie fühlt er sich dabei und was sehe ich eigentlich. Einfach mal, gerade wenn man es schon auf Kamera hat, einen Schritt zurückgehen und wirklich mal ohne eigenes Ego da drauf zu gucken, was sehe ich denn da eigentlich? Und ja, was möchte ich vielleicht nicht sehen? Natürlich tut es weh auch, wenn man sieht, hey, mein Hund hat da gerade Angst vor mir. Und ich meine jetzt nicht so Situationen, wo der sich kurz erschrickt, weil er Erwartungsunsicherheit hat. Keine Ahnung, so ein Beispiel, einem fällt was runter und man bückt sich irgendwie total schnell und genau in dem Moment läuft der Hund vor einen und macht so ein, was passiert? Ah, du bist es. Ja, aber das löst sich eben binnen einer Sekunde wieder auf und ist körpersprachlich deutlich zu unterscheiden zu einem Hund, der eben ganz viel Lernerfahrung gemacht hat, wenn mein Mensch sich so zu mir dreht und mich so anguckt. Man sieht es körpersprachlich massive Unterschiede bei so kurzen Momenten von Unsicherheit im Alltag, Erwartungsunsicherheit und dann, ja, weil einfach eine ganz andere Basis da ist. Ja, also ein extremer Rückschritt, deshalb gehe ich jetzt einfach nochmal in die Situation rein. Wir sagen mal, der Hund möchte da nicht lang. Und damit kann ja auch gemeint sein, weil er woanders hin möchte oder er will da nicht lang, weil er vielleicht Angst hat, weil er was, vielleicht muss er auch einfach mal dringend und zieht deshalb Richtung Wiese, Löseplatz. Er hat was Interessantes gerochen, er hat vor etwas Angst, möchte deshalb nicht weitergehen. Er hat hier schon mal was Schlimmes erlebt, hat sich schon mal erschrocken, so ortsverknüpftes Lernen haben wir ja auch. Das heißt, worauf möchte ich hinaus? Dieses Warum? Hast du ihn beobachtet? Hast du deinen Hund beobachtet? Was will er dir sagen? Und da wäre dann so dieses, man sieht aktuell einen Rat im Sinne von setz dich dahin, mach da wirklich diesen Diskussionspunkt. Ich nenne das bei ängstlichen Hunden eben auch ganz gern so diesen Angstäquator, wo ganz klar ist, die wollen hier jetzt keinen Schritt weitergehen. Also hier wird dann der Diskussionspunkt eröffnet. Ich möchte hier lang, mein Hund da. Und dann warte ich, bis er aufgibt, ohne Hilfe zu geben, ohne mit Emotionen klarkommen zu können, weil ich bin keine Hilfe. Und dann ist es keine Diskussion. Ja, also gerade wenn der Hund quasi mit all dem, was er kommuniziert, je nachdem wie viel er überhaupt noch sich traut, aus der Lerngeschichte zu zeigen, Wenn er überhaupt nicht gehört wird und darauf überhaupt nicht eingegangen wird, ist das keine Diskussion. Dann ist es einfach nur ein, ich warte da ab, bis passiert, was ich möchte. Und dann ist das Zwang. Ja, der Hund gibt dann in dem Moment auf. Und hier ist wieder wichtig, dass wir uns überlegen, dass äußerlich nicht übereinstimmen muss mit dem, was innen los ist. Ja, die zugrunde liegende Emotion kann man nicht unbedingt außen ablesen. Das wissen wir im Humanbereich auch ganz deutlich, dass Menschen, die irgendwie kurz vor einer Panikattacke sind, nach außen hin völlig gechillt wirken können. Ja, also das Außen, was man sieht auf der Körperoberfläche, hat nicht zwangsläufig etwas mit der zugrunde liegenden Emotion und dem, ich sage immer, Hormongefecht zu tun, was da gerade innen abgeht. Eben dieses, was wurde da auch gelernt, was ist die zugrunde liegende Emotion, Angst, Frust, ich fühle mich nicht wohl, mein Mensch sieht mich nicht, ich bin chancenlos, lebe einfach in einem enormen Machtgefälle, habe absolut nichts zu melden, bin, weil ich es schon mehrfach probiert habe, wirklich chancenlos, mein Mensch ist hier keine Hilfe, ich bin von ihm abhängig, ja, also halte ich mal die Fresse. Da kann ich nur sagen, wow, schöne Diskussion. Ich will nicht dabei sein, weil es ist keine Diskussion, es ist Zwang. Ich zwinge dir meinen Willen auf. Ist keine Diskussion. Nochmal so als kurze Erinnerung, falls man glaubt, man hat jetzt irgendwie eine super tolle Diskussion auf Social Media in der Kommentarspalte geführt. Wenn du denkst, am Ende müssen alle sagen, du hast recht, ist keine Diskussion. Wie würde es anders gehen? Hinschauen, auf jeden Fall schon mal echt hilfreich. Hundekörpersprache können und am besten eben auch die des individuellen eigenen Hundes, indem man Filmmaterial gemacht hat, ganz viel auswertet. Und hier ist wirklich immer super wichtig, das eigene Ego vor die Tür zu stellen, während man sich das anschaut. Muss man ja gar nicht irgendwie öffentlich diskutieren. Man ist ja niemandem Rechenschaft schuldig. Da müssen ja nicht, weiß ich nicht, wie viel dahergelaufene Leute drüber sprechen. Mir geht es wirklich einfach nur darum, dass diese Beziehung zwischen dem Menschen und dem Hund mit offenen Augen angeschaut werden sollte. Sich selbst zu hinterfragen auch. Hatte mein Hund überhaupt eine Chance, fair zu lernen mit Frust, Angst, Unsicherheiten, mit allen Emotionen und Gefühlen zurechtzukommen? Oder ist es eigentlich so, dass ich gerne hätte, dass er irgendwie einem Ideal entspricht, ja, Social Media, dass es beklatscht wird. Bin ich da vielleicht davon abhängig, dass andere sagen, hey, hast einen coolen Hund, du hast da einen coolen Job gemacht? Oder geht es mir um die Beziehung meines Hundes und mir? Will ich eigentlich am liebsten so eine Nulllinie an Emotionen? Ein Hund, der eben Luft guckt und Nase bohrt und atmet? Dann hat das auch wieder nichts damit zu tun, dass alle Emotionen sein dürfen. Und das ist ja super, super unterschiedlich. Ich habe schon mal eine Folge gemacht so über die Hundepersönlichkeiten und hatte da so dieses Bild gezeichnet von einem Mischpult. Ja, das ist eben auf die Situation, den Tag, die Ressourcen. Es kommt auf super viele Dinge an. Und dann ist es eben ein Mischpult. Welcher Regler steht wo, wie? Und da liegt natürlich auch ja, ganz viel Genetik dahinter und dann auch erlernte Dinge. Und das ist natürlich völlig klar. Es gibt Hunde mit einem riesigen Emotionsrucksack von minus Milliarden bis 5 Milliarden plus, ja. Und andere sind irgendwie nur in so einer Spanne von plus 5 bis minus 5, weil sie vom Typ her halt so sind. Und es ist natürlich ganz schwierig, wenn man grundsätzlich sagt, egal welchen Hund ich hier vor mir habe, ich hätte gerne alle auf einer Nulllinie. Ja. Ich sehe meinen Hund, ich möchte irgendwo hin, ich check, was er meinen könnte, was steckt dahinter. Ich gucke mir eben das Warum meines Hundes an. Das ist mein Weg. Das kann sein, da hinten ist seine beste Spielfreundin, das hatte ich vor ein paar Tagen. Die waren jetzt monatelang unterwegs und die sind jetzt wiedergekommen, haben sich das erste Mal gesehen. Und sie kam gleich so angewackelt, kam in unsere Nähe. Ich habe das dann gesehen und da gebe ich ihm sein Kontaktsignal. Natürlich möchte ich, dass er nicht irgendwie einfach losprescht. Ist ja auch ein Sicherheitsgeschichtchen. Aber ich habe gesehen, wer es ist, warum er nicht mit möchte, warum er gerade so dahin starrt. Ich habe ihm das Kontaktsignal gegeben und habe ihn dahin laufen lassen, weil das für mich völlig okay und normal ist, dass er dahin möchte. Ich werde da aus so einer Situation keinen Schauplatz machen, weil mein Hund echt intelligent genug ist zu sagen, er macht aus dieser Situation kein allgemeines, das gesamte Leben, egal wo wir irgendwelche Hunde sehen, darf ich einfach hinrennen. Nö, absolut nicht. Ja, der ist sehr wohl in der Lage, das zu differenzieren und ich eben auch, weil ich intelligent genug bin. Oder was hatten wir auch? Ah, da stehen plötzlich Pferde, voll krass, die sind da sonst nie. Ja, er hat Stress, sehe ich. Dann hocke ich mich zu ihm runter, ich beruhige ihn, ich bin einfach für ihn da. Wir gucken gemeinsam. Ich gebe ihm Snacks dazu. Ich sage immer Kino und Popcorn. Dann sehe ich auch, okay, er kann noch snacken. Alles gut. Emotionen passen. Ja, und dann, ich kenne ihn in- und auswendig. Ich beobachte seine Körpersprache. Und je nachdem entscheide ich, braucht er mehr Hilfe? Braucht er die nicht? Kommt er dann alleine zurecht mit der Situation? Ich lasse ihn den Reiz abarbeiten. Aber wir tun das in Gemeinsamkeit, nicht gegeneinander. In dem Moment, wo ich da noch ein nee, das will ich nicht reinbringe, würde die Erregungslage ja noch weiter steigen, weil ich ja auch noch gegen ihn bin. Und dann gerät er absolut massiv in einen Konflikt. Es gibt auch Situationen, wo ich sage, boah nee, ich habe hier gerade voll keine Zeit, bin total im Stress. Und dann habe ich ein erlerntes, Ausrufezeichen, bitte wahrnehmen. Ich habe gesagt, ein erlerntes Signal, was ankündigt, dass ich jetzt den Weg bestimme. Sobald er sich umorientiert, belohne ich das und helfe ihm weiter. Und natürlich kann das dann sein, dass er das ein bisschen blöd findet, aber dadurch, dass es ein erlerntes Signal ist, findet das mit einem 8-jährigen Hund einfach nicht mehr statt. Der große Unterschied ist einfach, ich lasse ihn da nicht alleine. Ich unterstütze ihn. Ich kommuniziere. Ich weiß einfach, wenn ein Hund bei mir einzieht, dass ich in Situationen kommen werde, wo ich bestimmen muss. Ja, weil ich bin die mit dem erwachsenen Menschengehirn und ich bin die, die Risiken einschätzen kann und die Situation quasi voraussehen kann. Ich übe also kleinschrittig, sobald ein Hund bei mir einzieht, von Stufe 1 bis 10, so ein Signal, was ankündigt, dass ich den Weg jetzt bestimmen muss. Und dadurch, dass mir das klar ist, dass das ja stattfinden wird, bin ich einfach präventiv. Es ist ein konditioniertes Signal in Gemeinsamkeit. Und dadurch ist es für mich was völlig anderes, als wenn ich einfach sage, ich habe hier jetzt kein Signal, was ankündigt, sondern ich bestimme jetzt. Punkt. Natürlich, der Hund wird da auch konditioniert. Die Hunde kennen ja dann die Körpersprache der Menschen, die wissen ganz genau, wenn, dann. Dann werde ich weiter geängstigt, dann fühle ich mich weiterhin unwohl. Ich möchte mich nicht unwohl fühlen, also gehe ich dem aus dem Weg. Aber das kann ich halt auch auf einem netten Weg machen, ja. Ich gehe einfach in kleinen Schritten voran und in Gemeinsamkeit, weil ich präventiv, ich weiß, was im Menschenleben so passieren kann. Ich bereite uns beide darauf vor, dass wir das in Gemeinsamkeit machen können und nicht, ich stülpe dann machtvoll meine Meinung auf dich über und sage dazu Diskussion. Also jeder, der behauptet, er sitzt Diskussionen aus oder der Hund muss das jetzt schlucken, damit er im Leben auch mal mit Frust zurechtkommt, der macht sich etwas vor und handelt einfach gewaltvoll. Weil hier spricht sogar die Wissenschaft massiv dagegen. Es ist wirklich hinreichend bekannt, dass gerade wer immer wieder Frust erleben muss und wer nicht verstanden wird, dabei kommt genau das Gegenteil raus. Aber umgekehrt, wer ganz viel gesehen wird, wer einfach nicht quasi ein komplettes Leben führt unter Kompromiss und ich muss immer klein beigeben, denen fällt es viel, viel leichter, Kompromisse zu schließen und dann zu sagen, ja, jetzt halt mal nicht, weil später darf ich wieder. Ja. Also da ist wirklich die Wissenschaft ja ganz klar. Da kann man auch mal gucken, so wodurch kommt Resilienz. Da gibt es ganz, ganz tolle Studien zu und Versuche leider auch ja mit Hunden. Eine Folge über Resilienz wollte ich eh mal machen. die mache ich mal noch. Das passt dann ganz gut. Ja, ist es wirklich so dieses, ich möchte auf Social Media beklatscht werden, ich möchte cool sein, ich möchte dazugehören und da mitmischen und oder ja, ich finde das so wichtig, weil das beobachte ich aktuell. Das liegt wahrscheinlich auch in meinem Alter. Ich habe mir vorhin schon gedacht, shit, ich werde zu alt. Ja, Mitte 40, da sieht man die Dinge wahrscheinlich echt anders, als wenn man da dann auf Social Media die anderen sieht. Und dann will man da mitmischen und will auch cool sein und will die Likes abstauben und will mitreden können. Und das hat alles nichts mit Diskussionen zu tun. In dem Moment, wo du einfach nur willst, dass du Recht hast und dass du die Mächtige oder der Mächtige wirst, gerne Macht ausübst, ja, super schwierig. Und dein Hund ist in dem Fall wirklich der Leidtragende. Es ist oft so ein Selbsterfahren haben als Kind. Es hat ganz viele Gründe auch, wie was habe ich kennengelernt? Wie wird mit Emotionen umgegangen? Wie werden Grenzen gesetzt? Und ja, das spiegelt sich dann eben auch in so einer Beziehung wieder zwischen Hund und Mensch. Genau. Du hast einfach echt jeden Tag die Wahl, will ich machtvoll mit meinem Hund umgehen oder eben in wahrhaftiger Gemeinsamkeit? Und mache ich das, was ich mache, nur damit es außenwirksam ist? Oder mache ich das einfach für uns, weil bitte, das wahre Leben findet eben im wahren Leben statt, sollte es und nicht auf Social Media oder sonst irgendwo. Mach den Wechsel gern kleinschrittig, das ist super hart für alle Seiten, wenn man eben sagt, hey, ich war vorher echt so in diesem machtvollen Ding und mein Hund war eigentlich die ganze Zeit nur gehemmt, muss ich jetzt feststellen, weil ja, das sind irgendwann die Feinheiten. Ich muss ja nur noch so gucken, mit dem Finger schnipsen, die Schulter zucken, natürlich, das ist ja das. Unsere Hunde scannen uns die ganze Zeit und die haben so keinen Bock, sich schlecht zu fühlen und ja, irgendwann sind das so feine Signale, aber die Signale führen trotzdem noch dazu, dass der Hund sich scheiße fühlt, weil sonst würde er sein Verhalten nicht hinten dran stellen und seine Bedürfnisse ständig hinten dran stellen. Ja, es ist halt einfach die ganze Zeit klein beigeben müssen. Es lohnt sich wirklich total für beide Seiten, wenn man den anderen Weg geht. Es ist einfach immer wieder, egal mit wem ich rede, egal wo ich es mitbekomme, was mir so zugetragen wird, was Leute sich dann irgendwann trauen, mir zu sagen. Wirklich, spätestens wenn der Hund gestorben ist, wird man sich definitiv nicht an die Momente erinnern, wo man zu wenig hart war und zu wenig durchgegriffen hat. Man wird sich dafür schämen, dass man so einen gewaltvollen Umgang okay fand, sich dafür beklatscht hat und feiern hat lassen. Hoffe ich zumindest, glaube ich. Ich weiß es nicht, dahingehend kann ich tatsächlich nicht mitsprechen und bin super froh darüber, dass ich dabei nicht mitsprechen kann. Aber ich kann es mir super gut vorstellen, dass man sich irgendwann dafür schämt, dass man so einen gewaltvollen Umgang okay fand und ja, nicht im wahren Leben mit seinem Hund mit ganz viel Spaß und Zweisamkeit und Selbstwirksamkeit verbracht hat. Mach dir immer wieder klar, dein Hund stand nicht mit gepacktem Köfferchen vor der Haustür, sondern es ist wirklich eine von Anfang an ganz machtvolle Zwangs-WG, in der der Hund da lebt. Und wir Menschen sind einfach jeden Tag dafür zuständig, das auszugleichen, dass wir sie da quasi gefangen halten. Und was das für sie auch bedeutet, diese machtvolle Zwangs-WG. Gibt es tolle Bücher auch zu, die eben das aufzeigen, was wir ihnen da schuldig sind. Ja, eine Folge zum Nachdenken und vielleicht führt sie dazu, dass das Wort Diskussion mal in die Suchmaschine eingegeben wird. Definition Diskussion ist da hilfreich. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Aktuell mache ich ja im 2-Wochen-Takt den Podcast, weil ich gerade dabei bin, meinen Leinenkurs zu überarbeiten und im Hintergrund so krass viel arbeite gerade. Aber ich freue mich ganz arg und auch schon das erste Feedback, was eintrudelt zu der Überarbeitung. Ja, der Kurs ist jetzt auf jeden Fall auf einem neuen Level, kann ich sagen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und ich freue mich wie immer über den Austausch auf Social Media unter dem Posting zur Folge. Bis dann, tschüss!